herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich bin begeistert. Halleluja. Amen. Meine Botschaft heute heißt, die übernatürlichen Geistesgaben. Denn mit Pfingsten kam nicht nur der Heilige Geist, sondern auch seine Gaben. Jetzt ist natürlich Jesus interessanter und wichtiger und schöner als seine Gaben, aber seine Gaben sind auch wichtig. Amen. Denn er ist im Himmel, aber seine Gaben hat er unten auf der Erde gelassen. Und die müssen wir ein bisschen genauer studieren, damit wir wissen, wie wir in denen leben können, wie wir in denen wandeln können. Es sind übernatürliche Gaben, Gaben, die Gott dir gibt und die du nicht von dir aus hast. Müssen wir uns genauer anschauen. Jetzt kann natürlich jemand sagen, ja, mal langsam. Weissagung, Heilungen, Wunder, diese Dinge, die haben aufgehört. Und zwar als das Vollkommene kam. Und das Vollkommene ist die Bibel in ihrer Gesamtheit. Aber diese Auslegung findet keine Rückendeckung in der Bibel selber. Es vielmehr heißt, Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Erstens. Und wenn du mal genau hinschaust, im 1. Korintherbrief Kapitel 10, Kapitel 13, Vers 10, da heißt es, dass Weissagungen, Heilungen, übernatürliche Erkenntnis und diese Dinge, die werden eines Tages weggetan werden, wenn das Vollkommene gekommen ist. Jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich. Die Bibel nennt sich selber einen Spiegel, zum Beispiel bei Jakobus im 1. Kapitel. So, wir schauen in die Bibel hinein, aber wir verstehen nicht sofort alles. Gibst du, du verstehst auch nicht sofort alles, was du da liest. Wir sehen undeutlich wie in einem Spiegel. Der Spiegel war damals nicht so gut wie heute, sondern es war eine blank polierte Metallscheibe und die hat mehr oder weniger reflektiert. Paulus sagt, Weissagung und Wunderwirkungen und alle diese Dinge, die werden aufhören, wenn das Vollkommene gekommen ist. Jetzt sehen wir mittels eines Spiegels, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das bezieht sich auf die Wiederkunft Christi. Dann, wenn Jesus wiederkommt, werden Zeichen, Wunder, werden Heilungen, wird Weissagung, Sprachenrede und Auslegung und diese Dinge werden wir nicht mehr brauchen, wird nicht mehr stattfinden. In der Zwischenzeit aber finden die sehr wohl statt. Das ist ein wichtiger Grund, weshalb Pfingsten überhaupt stattgefunden hat. Dass du erfüllt wirst mit dem Geist Gottes. Pfingsten ist ja nicht eine einmalige Sache gewesen, sondern geht weiter, auch bis zum jetzigen, heutigen Tag erfüllt Gott Menschen mit seinem Heiligen Geist. Und die Gaben, die er bringt, müssen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Also ich richte mich heute an Christen, nicht unbedingt an Nichtchristen. Es ist nicht für Nichtchristen, sondern es ist ausdrücklich nur für Christen. Leute, die erfüllt sind mit seinem Geist, die diese Dinge haben wollen. Denn viele Christen sind den Geistesgaben gegenüber befangen. Ja? Die sagen, manche sind sogar Gott gegenüber befangen und sagen, ja, wenn es Gott gibt, wer hat Gott geschaffen? Ja, ganz klar, nur die Frage löst überhaupt nichts. Denn Leute, die nicht an Gott glauben, die müssen wir fragen, wer hat das Universum geschaffen? Ja, es hat einen Knall getan und dann war es da. Wenn dich jemand wieder fragt, wer hat Gott geschaffen oder woher kommt Gott, wer hat Gott gemacht, dann sagst du, ja, es hat einen Knall getan, dann war er da. Ja, es ist dieselbe Logik, meine Damen und Herren. Amen. Okay, jetzt lasst uns mal 1. Korinther anschauen. Ich lese hier 1. Korinther Kapitel 12. Nur den ersten Vers zunächst. Was aber die Geistesgaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Das Wort ohne Kenntnis ist Agnosis, also davon kriegen wir unser Wort Agnostiker. Ich weiß nicht, ob es es gibt oder nicht gibt, ich weiß nichts darüber. Und neulich habe ich mit meinem Schornsteinfächer über Jesus geredet, ihm diese Einigkeit erklärt und so. Und er hat gemeint, ja, er ist Agnostiker. Ich habe mir gedacht, immerhin. Jemand, der sagt, ich weiß es nicht, es spricht was für Gott, aber es spricht auch was gegen Gott, nämlich das, dass so viel Böses passiert und so weiter. Und da kannst du ansetzen, mit den Leuten kannst du reden. Die sind dann nicht feindselig der Erkenntnis gegenüber. Und Paulus möchte, dass wir nicht feindselig den Geistesgaben gegenüber sind, sondern dass wir was darüber lernen. Er möchte nicht, dass wir ahnungslos in diesen Dingen sind. Gut. Und jetzt gehen wir zu Vers 4. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Übrigens, die Gnadengaben, wir werden sie gleich aufzählen. Es gibt 9, die hier gelistet sind, aber eigentlich gibt es 10 mit dem persönlichen Sprachengebet. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Die sogenannten Dienstgaben findest du im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 11. Epheser 4, 11, da heißt es, Gott hat gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sind die Dienstgaben, aber die interessieren uns heute nicht. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Diese Wirkungen sind nochmal Motivationsgaben und andere Gaben, die Gott auch noch hat, wie zum Beispiel der Dienst der Hilfeleistung, dann bestimmte Barmherzigkeitsdienste und so, aber die interessieren uns heute auch nicht. Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Nicht zur Unterhaltung, sondern zum Nutzen. Gott macht nur nützliche Dinge. Amen. Jemand hat mal gefragt, kann Gott, Gott ist doch allmächtig. Ja, Gott ist allmächtig. Kann Gott dann einen Berg machen, der so hoch ist, dass er nicht drüber schauen kann? Typisches Paradox, ne? Typische Quatschfrage. Dann sagst du, nein, sowas macht er nicht, weil Gott nur vernünftige Sachen macht. Gott macht nur nützliche Sachen. Ein Berg, der so hoch ist, dass er nicht drüber schauen kann, hat keinen Nutzen. Außer, dass er Gesprächsstoff ist für Labertaschen, sag ich jetzt einfach mal. Also, und jetzt kommen, wenn die Geistesgaben aufgezählt. Ich erkläre zunächst ganz kurz und dann gebe ich Beispiele dafür. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Wohlgemerkt, das ist übernatürliche Weisheit. Das ist das, was wir gemeinhin mit Weissagung oder mit dem Blick in die Zukunft beschreiben. Mit dem sogenannten prophetischen Dienst, vor allem im Alten Testament. Ein Wort der Weisheit ist nicht alle Weisheit, die Gott hat, sondern einen Teil, ein Wort der Weisheit. Eine Begebenheit, die in der Zukunft passieren wird, offenbart Gott. Das ist das Wort der Weisheit. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis. Ein Wort der Erkenntnis hat jemand, der über jemanden oder eine Sache oder einen Umstand etwas erkennt, was in der Gegenwart oder in der Vergangenheit stattgefunden hat oder jetzt gerade stattfindet. Also Wort der Weisheit ist Zukunft, Wort der Erkenntnis ist Gegenwart und Vergangenheit. Übernatürliche Erkenntnis über etwas in der Gegenwart oder Vergangenheit. Wie gesagt, Beispiele gebe ich nachher noch. Wir werden das alles aus der Bibel sehen und auch im täglichen Leben feststellen können, wenn wir ein wenig geschärfte Sinne dann haben. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Der Glaube hier ist nicht der normale Glaube, mit dem du gerettet wirst, sondern es ist besonderer Glaube. Es ist ein Glaube, den nicht alle haben. Ein besonderer Glaube ist zum Beispiel, wenn du weißt, du bist ein Evangelist und es werden Leute kommen, wenn du ein großes Gebäude mietest, ein ganzes Stadion wegen mir. Du musst dann nicht fasten und beten, um den Willen des Herrn zu erforschen, sondern du weißt, es wird funktionieren. Na, wenn du das machst oder wenn ich das mache, kommt vielleicht niemand. Wenn die das machen, ey, die Leute kommen von links und rechts und oben und unten, von überall her. Das ist eine besondere Gnadengabe, besonderer Glaube ist es. In demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen. Ihr habt gemerkt, ich habe das betont. Denn es ist die einzige Geistesgabe, die im Plural vorkommt. Gnadengaben der Heilungen. Es gibt so viele Gnadengaben der Heilungen, wie es Krankheiten gibt. Jetzt muss ich Folgendes gleich am Anfang sagen. Jeder Christ kann aufgrund der Verheißungen Gottes, der Heilungsverheißungen Gottes in der Bibel geheilt werden. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Zu diesem Fluch gehört Krankheit, Armut, Tod. Davon bin ich losgekauft, gehört nicht mehr mir. Danke, Herr, ich glaube das. Wenn du das sagst, wenn du das glaubst, dann fließen Gottes Kräfte in deine Richtung und bewirken gute Dinge in deinem Leben. Oder du liest 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden am Kreuz auf sich genommen. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich bin gesund durch Christus. Die Manifestation meiner Heilung ist nur eine Frage der Zeit. Basta, ich glaube das. Schau, wenn diese Überzeugung in dir vorherrscht, dann wirst du das unweigerlich erleben. Aber viele sind längst nicht so weit. Auch viele Christen sind längst nicht so weit. Du betest für sie, dann fragst du sie, und? Hat der Herr dich geheilt? Ich hoff's. Ja, das ist eine menschliche und ehrliche Antwort. Aber Hoffnung heilt dich nicht, Glaube heilt dich. Schau, dann bist du noch nicht so weit. Dann bist du noch nicht in der Überzeugung, dass du jetzt geheilt bist, angekommen. Du musst noch ein wenig mehr über diese Sachen nachdenken, von Herrn gehen, dass er dir ein Signal schickt, dass das alles irgendwie jetzt Hand und Fuß hat und so weiter. Das ist eine individuelle Reise dann hin zum Glauben, zu dem, wo es Klick macht. Aber, es gibt auch Gnadengaben der Heilungen. Bedeutet, der eine, bei dem werden Tumore geheilt, beim anderen, kannte ich besonders gut, werden Rücken geheilt und Krankheiten des Bewegungsapparats. Knochenbrüche und so weiter. Es sind bei dem geheilt worden. Und so, dass Leute, die einen frischen Bruch hatten, hinterher auf diesem gebrochenen Bein wieder laufen konnten. Unmittelbar. Ja, ich stand daneben, habe dazu geschaut, weil ich den Mann übersetzt habe. So, diese Dinge, die passieren also, das ist alles ganz wunderbar. Wenn der für was anderes gebetet hat, ist es nicht so lockerflockig passiert. In der Bibel sehen wir Philippus zum Beispiel, der in Samaria predigt. Und in Samaria lehrt er und predigt das Evangelium von Jesus. Und es ist wunderbar, die Leute sind begeistert, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Denn viele, die Dämonen hatten, aus denen sind sie ausgefahren. Und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Apostelgeschichte 8. Viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Ja, was ist mit den Blinden? Was ist mit den Tauben? Da lesen wir nichts davon. Was die Leute begeistert hat und was der offensichtlich hatte, war eine besondere Gnadengabe der Heilung für Knochensachen. Ja? Lähmung und Lähmungssachen und so weiter. Also finde ich ganz interessant. Diese Gnadengaben der Heilungen sind Gnadenorte Gottes. Da kommst du hin ohne Heil, ohne Glauben an Heilung, ohne alle diese Dinge, oft ohne Ahnung von überhaupt irgendwas, vielleicht sogar ohne Ahnung über Jesus und über Gott, über sonst was. Diese Leute kommen in den Gottesdienst, für die wird gebetet oder für denen wird die Hände aufgelegt, dann werden sie geheilt, ohne Voraussetzungen, ohne alles. Bums, Gnadengaben der Heilungen. Das sind Gnadenorte Gottes, sowas. Die gibt's. Und du sagst, würde ich auch mal gerne erleben. Ja gut, dann musst du dorthin gehen, wo diese Sachen passieren. Du sagst vielleicht, ja, hört man so selten, sieht man so selten. Du, nur weil du etwas nicht erlebst, heißt es nicht, dass es es nicht gibt. Ich erinnere mich da an eine Begebenheit in Jerusalem vor ungefähr 2000 Jahren. Da ist ein von den Toten Auferstandener in einem Obersaal einer Gruppe von Leuten erschienen. Draußen auf der Straße sind die Leute vorbeigegangen, haben nichts davon mitbekommen. Da wird Geschichte geschrieben, da laufen Hammersachen, übernatürliche Dinge tragen sich zu und draußen vor der Straße, auf der Straße, erkennt man nichts davon. So, du musst einen gewissen Hunger haben, musst danach eifern, aber wir kommen noch drauf. So, diese Dinge gibt's also, das ist ganz wunderbar. Und vielleicht hast du ja so eine Gnadengabe der Heilung. Dann wirst du unweigerlich merken, dass du das Bedürfnis hast, für irgendjemanden zu beten, für Kranke zu beten. Die kommen dir schier nicht aus. Immer wenn einer krank ist, hast du das Bedürfnis, dem die Hände aufzulegen. Das ist einfach in dir. Das ist eine Motivation, die du mit dir herumträgst. Wenn du die nicht hast, hast du wahrscheinlich auch diese Gabe nicht. Gut, ich mach weiter. Einem anderen Weissagung ist ganz einfach nur Reden zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Da ist keine Voraussage der Zukunft dabei, da ist sonst nichts dabei als nur Reden zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Woher weiß ich das? Weil ich 1. Korinther Kapitel 14 gelesen habe. In dem ganzen Kapitel 14 geht es um Weissagung und Sprachenreden und die Ordnung in der Gemeinde dieser Dinge. Und da kannst du nachlesen, wenn einer Sprache redet, wenn Sprachen betet, der erbaut sich selber. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und jemand, der weissagt, nochmal, redet zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Oft ist es natürlich so, dass diese Gaben ineinander fließen. Dass also jemand anfängt zu weissagen und dann plötzlich kommt ein Wort der Weisheit dabei heraus oder ein Wort der Erkenntnis. Das Vehikel ist oft Weissagung. Aber in seiner nüchternen Ausführung ohne Extras ist Weissagung nichts anderes als Reden zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Und du kannst dich selber vorbereiten auf die Wirksamkeit dieser Geistesgaben, indem du anfängst ganz von selber, ohne zunächst einmal göttliche Inspiration, auferbauend, ermahnend und tröstend zu reden. Denn ich sage da mal eins, ein ständig miesgelaunter Motzer wird in seinem Leben nie weissagen. Der hat einen falschen Geist. Du brauchst den Geist des Glaubens, du brauchst den Geist der Gnade, du brauchst den Geist der Zuversicht. Das sind diese Dinge, für die du dich öffnen musst. Du musst ja sagen zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Und nicht drinnen sitzen, Kaugummi kauen. Und sagen, dieser Prediger, der hat sein Hemd ja noch nicht einmal hineingesteckt in die Hose. Was ist denn mit dem los? Hat er nichts zum Anziehen oder was? Ein anderer, der steckt sich brav das Hemd in die Hose. Dann sitzt ein anderer da und sagt, er ist doch total unmodern, so hat er sich in den 80er Jahren gekleidet. Tja, wenn du so ans Leben rangehst, mit dieser Haltung durchs Leben gehst, mit dieser negativ-kritischen Haltung, dann wirst du die Geistesgaben wahrscheinlich nicht erleben. weil du einen anderen Geist hast. Es ist nicht der Geist Gottes, der dann aus dir redet. Es ist der Geist der Welt. Danke für das Donnern der Arme. Ja, wir möchten ja, dass diese Dinge in unserem Leben aktiv werden. Sagen wir immer Amen. Will das irgendjemand? Weil wenn nicht, dann gehe ich woanders hin und sage es Leuten, die das hören wollen. Ja? Amen. Gut, also das ist Weissagung. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Unterscheidungen der Geister. Unterscheidungen der Geister, was ist denn das? Naja, das ist die Gabe, die wirksam wird, wenn du einen Engel siehst, wenn du in den Himmel entrückt wirst oder wenn Jesus dir erscheint, dann unterscheidest du die Geister, dann hast du plötzlich Einblick in die geistliche Welt. Es kann sein, dass du hinübertrittst in die geistliche Welt, zum Beispiel wie Paulus entrückt wirst in den Himmel, dort unaussprechliche Sachen hörst, oder wie bei Cornelius, dass ein Engel plötzlich durch die Tür kommt und sie dir sagt, Friede dir, fürchte dich nicht, ich komme gerade von Gott und habe dir was auszurichten. Geisterunterscheidung. Vielleicht werde ich es gleich los, diese Weisheit. Oft denken Leute, Geisterunterscheidung, das ist, jemanden kritisch beurteilen zu können. Aber davon ist hier nicht die Rede. Hier ist nicht die Rede von einem Geist der Kritik, sondern hier ist die Rede von einer übernatürlichen Schau in den geistlichen Bereich hinein. Und jetzt noch was ganz Wichtiges, was du unweigerlich in christlichen Kreisen findest, in charismatisch-pfingstlichen Kreisen oft findest es, dass Leute denken, Gabe der Geisterunterscheidung bedeutet Dämonen sehen, Dämonen feststellen. Und dann haben sie eine gewisse Dämonenangst, weil sie an diese Dinge ja jetzt glauben. Und plötzlich nehmen sie alles Mögliche wahr in diesen Dingen. Ist auch immer ein Geheimnis. Der einzige in der ganzen dicken, fetten Bibel, der eine persönliche Begegnung mit dem Teufel hatte, als er einen Dämon sah, mit ihm geredet hat, war Jesus selber. Ganz genau. Kandidat hat 100 Punkte. War Jesus selber in der Versuchung in der Wüste. Zu allen anderen Begebenheiten, wo der Teufel auftritt, benutzt er immer ein Vehikel, durch das er wirkt. Zum Beispiel die Schlange. Und dann ist es immer so, dass er die Leute nicht erschreckt, sondern er will sie verführen, aus dem Willen Gottes herausziehen, zur Sünde verführen. Er will ihnen Sachen einreden, dass sie Dinge tun, die nicht gut für sie sind. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen, und bla bla bla, bis er dann zum Schluss doch aß, was Gott verboten hat, die Schlange. Oder Hiobs Frau, das ist ein super Beispiel dafür, dass der Teufel Agenten benutzt. Der Mann, überleg mal, der Mann ist gerade krank geworden. Beulen sind an ihm ausgebrochen, Geschwüre und so weiter. Dann sind seine ganzen Firmen untergegangen, sind vernichtet worden, sind feindlich übernommen worden teilweise. Seine Kinder sind alle gestorben. Und jetzt sitzt er in der Asche und kratzt sich mit einer Tonscherbe. Dann kommt seine Frau zu ihm und sagt zu ihm, fluche Gott und stirb. Also er sagt am eins, wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr. Das ist genau das Wort der Weisheit, beziehungsweise das ist genau die Weissagung, das ist genau das Wort der Erbauung, Ermahnung und Tröstung, das du jetzt in dieser Krise brauchst. Na? Fluche Gott und stirb. Wer anders als der Teufel hat sie da inspiriert, sag mal. Hiob bügelt sie aber ab, der sagt, wie eine der Närrinnen redest du. Dann hat sie natürlich Buße getan und ist dann wieder eine gute Frau geworden. Also wollen wir hoffen, ja. Amen. Wer noch? Manchmal sind die ungewöhnlichsten Typen seine Agenten. Also nicht die von Gott, sondern die vom anderen. Petrus zum Beispiel. Jesus sagt, Männer, Mädels, ich werde jetzt nach Jerusalem gehen. Dort werde ich angeklagt werden, ich werde geschlagen werden, ich werde gekreuzigt werden, dann werde ich von den Toten auferstehen. Die schauen ihn alle an, als wäre er von einem anderen Planeten. Sie verstehen ihn nicht. Und Petrus nimmt ihn auf die Seite und sagt zu ihm, das widerfahre dir nur ja nicht, Herr. Spar dir das Kreuz. Das Kreuz, nein, 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 nein. Und was sagt Jesus zu ihm? Matthäus Kapitel 16. Geh hinter mich, Satan, denn du willst nicht, was Gott will, sondern du willst, was die Menschen wollen. Ein möglichst leichtes Leben. Du willst als Herrscher auftreten, aber ich bin hier als Diener, um die Sünden der Menschen zu nehmen. Also, Petrus hat sich dann geändert, er hat dann wieder umgedacht, er hat dann gesagt, allzu gut, ich halte in Zukunft die Klappe. Wenn ich was nicht sofort verstehe, fange ich sofort an zu motzen. Das hat er dann gemacht und er wurde dann zu einem Apostel, als er dann endlich verstanden hat, um was es Jesus wirklich geht. So, manchmal hat der Teufel seine Agenten. Die Gabe der Geisterunterscheidung ist nicht Dämonen sehen, sondern wenn du in die Bibel hineinschaust, dann siehst du, dass Leute, die die Gabe der Geisterunterscheidung hatten, dass sie Engel gesehen haben. Paulus zum Beispiel steht im Tempel von Jerusalem. Er hat sich bekehrt, er war dann einige Zeit weg und jetzt kommt er nach Jerusalem und geht in den Tempel und betet dort an. Und plötzlich verändert sich die Atmosphäre um ihn herum. Er sieht die Marmorsäulen nicht mehr, die anderen, die auch laut murmeln in ihrem Gebet, die hört er nicht mehr und sieht sie nicht mehr. Er ist plötzlich an einem anderen Ort. Und er schaut sich um und er sieht Jesus neben sich stehen. Jesus ist mit ihm im Tempel. Und er sagt, geh schnell aus Jerusalem weg, denn sie werden dein Zeugnis über mich hier nicht annehmen. Und Paulus sagt dann, ja, aber Herr, ich war doch ein braver Pharisäer. Ich habe doch sogar mitgeholfen, den Stephanus zu steinigen. Und Jesus sagt, nenne, ich werde dich nehmen und zu den Heiden schicken. Und dann wacht Paulus wieder auf und er geht aus Jerusalem weg und er kümmert sich in Zukunft um die Heiden. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben durch eine Gabe der Geisterunterscheidung und durch ein Wort der Weisheit. Jesus hat ihm ein Wort der Weisheit gebracht. Er hat ihm eine Zukunftsschau gegeben. Ich werde dich zu den Heiden senden. Das ist Zukunft. Es ist eine Einsicht in den Plan Gottes, der die Zukunft betrifft. Das ist eine kostbare Gabe, wahrscheinlich die kostbarste überhaupt. Einblick zu haben in den Willen Gottes, in den unmittelbaren Willen Gottes für die sofortige Zukunft oder die längere Zukunft. Und Paulus ist dann gegangen zu den Heiden und er hat dort also reüssiert. Er hat dort gewaltige, wunderbare Dinge getan in der Kraft Gottes. Halleluja. Amen. Weil ich gerade an die Heiden denke, lass mich vielleicht Folgendes auch noch sagen. Diese Geistesgaben, die werden dann wirksam, wenn Gott will und nicht wenn du willst oder wenn ich will. Die kommen dann, die werden dann wirksam, wenn es notwendig ist und nicht wenn wir wollen. Manchmal ist es so, dass sie scheinbar gehäuft auftreten und dann ist es wieder so, dass sich längere Zeit scheinbar nichts tut. Damit müssen wir uns dann abfinden. Obwohl, wenn Leute einen bestimmten Dienst haben, Heilungsdienst zum Beispiel, dann fließt diese Gabe immer, wenn die dienen. Das ist also regelmäßig, weil das Gnadenorte sind. Aber nochmal ganz kurz zu meinem Dingens, dass der Herr Gnadengaben austeilt, wie er will und dann auch wirksam werden lässt, wie er will. Es war von Anfang an der Plan und der Wille Gottes, dass die Heiden, also die Nichtjuden, auch Christen werden. Die Erlösung ist auch für die Nichtjuden. Amen. Wer ist froh drüber? Denn sonst wären wir nämlich immer noch verloren. Sehen wir aber nicht, weil wir genauso gerettet sind jetzt wie die Juden damals. Jetzt war es so, dass die Juden aber den Heiden nicht gepredigt haben. Paulus war noch in Ausbildung, der war dann in Tarsis und hat dort gelebt und dann war er in Antiochien und so, aber auf den gehen wir jetzt nicht ein. Vielmehr auf die Zeit nach Pfingsten. Paulus hat sich gerade bekehrt, ist jetzt weg. Aber die Gemeinde, die predigt bisher nur Juden. Und naja gut, den Samariter dann auch noch. Weil ja Philippus unbedingt den Samaritern predigen musste und sehr erfolgreich gepredigt hat. Und Petrus und Johannes sind gegangen, haben denen die Hände aufgelegt, sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, haben in Sprachen begonnen zu reden. Das ist alles wunderbar. Aber den Römern predigen, nein. Gegen die haben sie was gehabt, die Juden. Die waren in ihren Augen unrein. Mit denen sollten sie nicht essen, zu denen sollten sie nicht ins Haus gehen, sollten sie nicht machen. Und deswegen ist es jetzt so, dass dem Petrus eine Vision kommt. Der kriegt jetzt Einblick in den geistlichen Bereich. Er sieht eine geistliche Schau. Er ist im Gebet zur Mittagszeit, als plötzlich die Atmosphäre sich um ihn herum verändert. Er ist nicht mehr auf dem Hausdach drauf, sondern er ist an einem anderen Ort, an diesem geheimnisvollen Ort im Geist. Und er sieht, wie ein Tuch aus dem Himmel kommt, mit allen möglichen Tieren, reinen und unreinen. Eine Stimme sagt zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus sagt natürlich, keineswegs, Herr, denn ich esse nur koscher und da ist nichts Koscheres dabei, was ich jetzt da gleich fangen könnte. Und dann sagt der Herr, nenne du nicht unrein, was ich rein genannt habe. Und dann wird es wieder hochgehoben, es passiert dreimal. Warum passiert es dreimal? Damit unterstreicht Gott, dass er das, was er sagt, wirklich ernst meint. Und es ist nicht einfach nur eine Hungervision, weil der hatte gerade Hunger. Ja, es ist nicht einfach nur so, verstehst du? Ein Eindruck. Nein, das war eine Hammer. Es war ein Einblick in die geistliche Welt. Es war eine Gabe der Geisterunterscheidung. Mit einem Ansatz von Wort der Weisheit. und Wort der Erkenntnis, denn Gott, er weiß jetzt, dass Gott Sachen für rein erklärt, die er noch für unrein erklärt, unser Petrus. Im nächsten Moment klopft's unten an der Tür und man macht die Tür auf und Leute kommen rein und sagen, hallo oder Arve, wir sind von dem Römer Cornelius. Dem Cornelius ist nämlich am Anfang von Apostelgeschichte Kapitel 10 Folgendes passiert. Er war im Gebet als Gläubiger an den Gott Israels und plötzlich ging die Tür auf, so beschreiben die das und erzählen die das also, und ein Engel des Herrn kam herein. Unserem Cornelius standen die kurzen, militärisch kurzen Stoppelhaare zu Berge, noch mehr als so schon. Und der Engel hat gesagt, Friede dir, fürchte dich nicht, sondern geh nach Joppe und lass den Simon Petrus holen, der wird dir also eine Predigt halten, die du brauchst, Worte des Lebens. Und Petrus sagt, ein Heide hat einen heiligen Engel gesehen. Ich habe gerade eine Vision gesehen, dass ich etwas Unreines nicht unrein nennen soll, weil es Gott gereinigt hat. Der Geist spricht zu ihm, geh mit diesen Männern, denn ich habe sie gesandt. Merkt ihr was? Auf der Heidenseite, auf der Christenseite, im Geist kommt da jetzt eine Aktion auf, da kommt jetzt Kommunikation auf, da wird jetzt Information ausgetauscht. 10 Jahre nach Pfingsten, wacht der Heilige Geist auf und bringt Christen und Juden zusammen und sie bekehren sich. Also, weil Petrus geht jetzt nämlich zu Cornelius und er predigt dort, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat mit Heiligen Geist und mit Kraft, der umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Während er noch predigte, fiel der Geist Gottes auf alle, die das Wort hörten. Wie auf die Pfingstleute am Anfang, wie auf die Samariter in Kapitel 8, so jetzt in Kapitel 10. Die Römer, römische Soldaten, die fallen um unter der Kraft Gottes. Ihre Helme, ja, die rollen über den Boden und klirren. Und alle sind betrunken im Heiligen Geist, wie an Pfingsten. Und Petrus sagt, ja, was ist denn hier los? Können wir jetzt denen das Wasser verwehren, dass sie getauft werden? Jetzt hat Gott also auch den Heiden, ja, das Heil gegeben. Und jetzt ist er platt und jetzt ist es passiert. Warum hat der Heilige Geist 10 Jahre gebraucht, bis er aktiv geworden ist? Uns interessiert heute nur, er wurde aktiv zu seiner Zeit. Sag mal zu. Seiner Zeit. Er wurde aktiv zu seiner Zeit. Nicht zur Zeit von Petrus oder von Cornelius, der wohl jahrelang Gott angebetet hat. Irgendwas war da, was geklickt hat im Geist und dann war es einfach soweit. Manchmal muss es erst soweit sein. Manchmal muss der Leidensdruck erst groß sein bei manchen Leuten, bis sie bereit sind, sich zu ändern. Oder geht es nur mehr so? Hast du vielleicht auch schon erlebt, ne? Dann, wenn es dir dreckig geht, suchst du plötzlich Gottes Nähe. Ja, ja. Oh Herr, du bist mein Einziger. Und der Herr sagt, ja, ja, das sagen sie alle. Ne? Wenn sie eine Taschengelderhöhung haben wollen. Papa, du bist der Größte. Mama, niemand kocht wie du. Na, was willst du denn? Ja, ja, Gott weiß das. Gott ist da abgeklärt. Er hilft dir dann trotzdem. Sag mal, preis dem Herrn. Na, und dann geht es vielleicht eine Zeit lang gut, bis die Leute dann wieder davon rutschen, weil es ihnen wieder zu gut geht. Bis dem Esel wieder zu gut geht, dann geht er aufs Eis, dann bricht er wieder ein und ruft er wieder zu Gott, dann rettet Gott ihn wieder. Dieses Programm, ja, sehen wir in der ganzen Bibel. Allein im Richterbuch 7-mal. Aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. So, Gabe der Geisterunterscheidung, alle Geistesgaben finden dann statt, wenn es Gott für notwendig hält. Wann hält es Gott für notwendig? Im Moment der Krise zum Beispiel. Oder wenn die Zeit reif ist. Wahrscheinlich wären die Juden nicht bereit gewesen, den Römern zu predigen in den 10 Jahren vorher. Und der Petrus, der musste ja also hingeschoben werden. Der steht dann bei Cornelius im Haus und sagt, hallo, warum habt ihr mich kommen lassen. Ihr wisst doch, dass es verboten ist für einen braven Juden wie mich, bei Heiden unter das Dach zu kommen. Also ich fühle mich hier ganz, ganz unwohl. Schau, manchmal bist du im Willen Gottes und fühlst dich unwohl, weil du Vorbehalte, weil du Vorurteile hast. Dann treibt der Herr dir diese Vorurteile aus und dann ist alles gut. Wisst ihr, Vorurteile sind nicht immer nur Vorurteile. Manchmal sind Vorurteile auch Urteile. Wenn du mit einer bestimmten Gruppe von Leuten immer Schwierigkeiten gehabt hast und du siehst wieder einen aus dieser Gruppe auf dich zukommen, dann rechnest du mit Schwierigkeiten. Das ist kein Vorurteil, sondern ein Urteil. Also, da wollen wir uns mal nichts vormachen. Ja? Nicht blauäugig durch die Welt gehen, nicht blauäugig durchs Leben gehen. Schon immer wieder auch das Hirn einschalten. Amen. Gleichzeitig aber, wenn du merkst, der Herr, der bewegt dich jetzt in diese Richtung, durch die Kraft seiner Geistesgaben, durch unmissverständliche Führung, dann öffne dein Herz, auch den Römern gegenüber, und predige denen. Und dann stellst du fest, hey, die bekehren sich, und dann sind sie Geschwister im Herrn und alles wird gut. Und zum Schluss sind die Römer diejenigen gewesen, die das Evangelium viel mehr vorangebracht haben als die anderen. Griechen natürlich auch. Okay, gut, also es war ein wichtiger Punkt. Denn was ich sagen will ist, versuch nicht, die Geistesgaben herbeizuzwingen. Amen. Aber ich lasse mich weitermachen, denn ich muss noch ein paar andere wichtige und praktische Sachen sagen. Halleluja. Gut. Einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung von Sprachen. Viele sagen, ja, an Pfingsten haben sie in bekannten Sprachen geredet. Die haben einander verstanden. Richtig. Aber wenn du 1. Korinther Kapitel 13 liest, da sagt Paulus, wenn ich in Menschen- oder Engelszungen rede. Also, du sprichst nicht nur, wenn du in Sprachen redest, mit Menschenzungen, sondern auch mit Engelszungen. In anderen Worten, versteht niemand. Wer in einer Sprache redet, sagt er in Kapitel 14, 1. Korinther 14. Niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Ein vollkommenes Gebet. Geheimnisse, die keiner weiß, werden ausgesprochen im Geist. Nochmal, da heißt es, wenn du in Sprachen redest, niemand versteht es. Niemand ist niemand, oder? Also es ist ein anderes Sprachenreden, als an Pfingsten stattgefunden hat. An Pfingsten war das ein Zeichen. Und für dich ist Sprachenreden nach deiner Geistestaufe, da baust du dich selber. Gut, aber es gibt zwei Arten von dieser Gabe, des Sprachenredens. Einmal dein persönliches, zur persönlichen Aufbauung. Da lädst du deinen geistlichen Akku wieder auf. Und dann gibt es ein Sprachenreden mit Auslegung in der Gemeinde. Der eine steht auf und spricht was in Sprachen, ein anderer steht auf und legt es aus. Es ist keine Übersetzung, sondern eine Auslegung. Deswegen können zwei dasselbe auslegen und der Gedanke, der vermittelt wird, ist der gleiche, aber es wird vielleicht mit anderen Worten ausgedrückt. Diese Dinge sehen wir leider viel zu wenig. Vielleicht, weil sie momentan nicht notwendig sind oder weil es da Reservierungen gibt, bleibt es dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es diese Sachen. Vers 11, dies er alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will und nicht wie wir wollen. Ihr habt vielleicht, wenn ihr aufgepasst habt oder besonders analytisch denkt, gemerkt, dass es hier drei Sprachgaben gibt, Weissagung, Sprachenrede und Auslegung. Drei Offenbarungsgaben, die etwas offenbaren, nämlich das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Gabe der Geisterunterscheidung. Und drei Kraftgaben, das sind Geistesgaben, die etwas tun. Und zwar Wunderwirkungen habe ich jetzt noch nicht aufgezählt, aber die können dazu. Das ist einmal der besondere Glaube, Gnadengaben der Heilungen und Wunderwirkungen. Wunderwirkungen, die Gabe der Wunderwirkungen, die sehen wir vor allem im Alten Testament. Heilungen sehen wir mehr im Neuen Testament. Was ist eine Wunderwirkung? Eine Wunderwirkung ist, wenn die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind. Wenn zum Beispiel Jesus über Wasser geht im Sommer, dann widerspricht es eigentlich den Naturgesetzen, der dominiert sie. Die Gabe der Wunderwirkungen dominiert die Naturgesetze. Wenn Jesus Brot und Fische teilt, und austeilt und austeilt und austeilt und austeilt, immer neuen Nachschub austeilt, eine Wunderwirkung. Wunderbar. Die 12 Plagen über Ägypten, eine Wunderwirkung, ein Eingriff Gottes in die natürliche Welt. Eine Wunderwirkung tut ein Wunder aktiv. Die Gabe des besonderen Glaubens empfängt ein Wunder passiv. Manchmal, aber eigentlich oft, fast immer, fließen diese Geistesgaben ineinander. Das sehen wir besonders gut, meines Erachtens, an Elia. Ich will eigentlich Beispiele aus dem Neuen Testament, speziell der Apostelgeschichte, bringen, aber wie sie mir halt einfallen. Ja? Denn wie gesagt, die Apostelgeschichte ist unsere Zeit, ist die Zeit der Gemeinde. Deswegen sind die Wunder in der Apostelgeschichte auch unsere Wunder. Die sollen auch bei uns passieren. Amen? Amen. Gut, aber jetzt ganz kurz zu Elia. Im 1. Könige Kapitel 17. Da ruft Elia aus, weil die alle ihren Baal, den Wettergott Baal anbeten. Es wird nicht regnen, es sei denn auf mein Wort hin. Also Klimawandel kommt und ihr könnt nichts dagegen machen. Das hat er effektiv gesagt, ja. Und dann ist er verschwunden. Dann sagt Gott zu ihm, du, jetzt verfolgt die Regierung dich, weil er ja gesagt hat, es wird nicht regnen, es sei denn auf mein Wort hin, es sei denn ich sage es. Und das hat dem König nicht gefallen, dann hat er den Elia verfolgt. Und wie die Regierung dich verfolgt, ist schlecht. Dann sagt Gott zu ihm, versteck dich am Bach Krit und ich werde dich versorgen, dadurch, dass die Raben was zu essen bringen. Ich finde es wunderbar. Raben bringen dem was zu essen. Ihr kennt den Satz, die klauen wie die Raben. Raben sind Klauvögel. Genauso wie Elstern sind auch Rabenvögel. Die sind intelligent und die klauen, was das Zeug hält. Und hier leitet Gott Klauvögel an, dass sie ihren Propheten versorgen. Also in anderen Worten, alte Geizkrägen, die nichts jemals hergeben, versorgen diesen Propheten. Also ich finde es super, für mich spricht das. Ne? Gott sagt zu ihm, ich werde den Raben gebieten und sie werden dich versorgen. Also unwahrscheinlichste Finanzquellen oder Essensquellen. Und genauso passiert es dann auch. Es ist ein Wort der Weisheit. Und natürlich auch, es ist in gewisser Weise auch ein Glaubenswunder, besonderer Glaube. Denn Elia glaubt, dass es passiert. Ne? Er hat ein Wort der Weisheit bekommen, Blick in die Zukunft. Und jetzt glaubt ihr an dieses Wort und diese Gaben, die wirken jetzt zusammen. Wenn du oder ich an den Bach Krit gegangen wären und gewartet hätten auf die Raben, wir hätten lange warten können, wir wären verhungert. Warum? Weil der den Glauben hatte, der notwendig dafür war. Aber dann wird das Wasser am Krit immer weniger, an dem Bach. Und ohne Wasser ist auch das beste Rabenfutter nichts. Ja? Und dann sagt Gott wieder etwas zu ihm. Erst dann, als es notwendig war, sagt der Herr wieder was zu ihm. Geh nach Zarpat ins Ausland, nach Phönizien. Dort habe ich einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und jetzt weiß Elia, er muss nur zu dieser Witwe gehen. Und er geht also nach Zarpat, ein Dorf, und da kommt gerade eine Witwe raus, die Holz zusammensammelt. Und die quatscht da an. Ich meine, wen auch sonst, ja? Die hat wahrscheinlich ihre Witwenklamotten an. Und er sagt, bring mir doch einen Schluck zu trinken. Und das macht sie. Und dann sagt er, ach, gib mir doch auch noch was zu essen. Sei gastfreundlich. Und sie sagt, wir haben nichts, wir sind arme Leute. Wir haben nur noch ein wenig Mehl im Topf und ganz, ganz wenig Öl im Krug. Und das backe ich jetzt zu einem Brot. Und dann essen mein Sohn und ich und dann setzen wir uns hin und verhungern. Denn es ist ja Hungersnot. Und da kommt der Geist Gottes über Elia und er sagt zu ihr, gib mir erst was. Unmöglich, gell? Die haben nichts und von der verlangt er auch noch ein Opfer. Unverschämt. Aber eigentlich will er lediglich, dass sie ihre Glaubenspumpe hier mit Wasser, ja, zum Fließen anregt. In eine Schwengelpumpe musst du erst Wasser oben reingießen, damit sie abdichtet. Und dann kannst du also pumpen und dann kommt Wasser aus der Tiefe heraus. Amen. Manchmal musst du eine Glaubenstat tun, wie diese Witwe jetzt dem Elia was geben hat sollen, damit es dann bei dir richtig fließt. Elia sagt auf jeden Fall zu ihr, gib mir was, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf und das Öl im Krug werden nicht aufhören, bis der Herr Regen gibt auf der Erde. Und diese Frau schaut ihn an. Das ist wieder ein Wort der Weisheit. Sie schaut ihn an, überlegt und denkt sich, was habe ich zu verlieren? Ich packe jetzt das Wenige und verhungere oder ich mache da mit und dann überlebe ich vielleicht. Und plötzlich merkt sie die Autorität an diesem Elia und der Geist des Glaubens hüllt sie ein und sie geht los und sie sagt, geh mit und sie backt und macht und tatsächlich. 3 Jahre, 3,5 Jahre essen die und trinken die in der Hungersnot. Alle haben nichts, aber die Gabe des besonderen Glaubens, die sich auf ein Wort der Weisheit gründet, trägt sie durch die Krise. Wann kamen diese Worte der Weisheit und wann kamen diese Geisteswirkungen, als sie gebraucht wurden, als sie notwendig waren? Die kommen nicht zur Unterhaltung, sondern die kommen dann, wenn man sie braucht. Vor allem in Krisensituationen. Amen. Oh, da kann man noch so viel sagen, aber ich muss jetzt so langsam wieder zum Schluss kommen. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns noch ein paar kurze Beispiele vielleicht an. Ja? Daniel in der Löwengrube, der von den Löwen nicht gefressen wird, obwohl sie hungrig sind. Was ist das? Das ist besonderer Glaube, denn er empfängt passiv ein Wunder. Amen. Vor der Weisheit, das mir passiert ist, nachdem ich dann also die Geistestaufe empfangen habe, wusste ich plötzlich, ich bin zum Prediger berufen. Ich wusste, dass ich eines Tages predigen werde. Damals hat sich da noch nichts diesbezüglich abgezeichnet, aber es ist auf jeden Fall passiert. Und irgendwann in den 90ern haben Leute angefangen zu mir zu sagen, also geistliche Leiter, hey, ich sehe dich im Fernsehen, irgendwann wirst du im Fernsehen sein, im Fernsehen. Ich habe mir gedacht, ja gut, wenn der Herr dazu noch die Türen auftut und die Mittel gibt, dann gern, aber ich werde das jetzt nicht irgendwie verfolgen, ja. Und es hat noch ein paar Jahre gedauert, genau genommen bis 2022. Aber dann plötzlich gingen die Türen auf. Ich meine, die sind nicht aufgegangen, die sind aufgeflogen. Und seitdem sind wir also im Fernsehen. Zurzeit mit 80 Sendungen im Monat. Im guten alten Fernsehen. Abgesehen mal von dem, was sowieso dann auf YouTube und auf Rumble und sonst ansonsten noch im Internet über die Homepage und so weiter läuft. Da erreichen wir also mehr als eine Million, da verzeichnen wir mehr als eine Million Zugriffe allein auf YouTube. Finde ich bemerkenswert. Finde ich ganz gut. Ich meine, hallo. Leute, wisst ihr, was das ist? Wirksamkeit der Geistesgaben ist es. Amen. Oder anderes Wort der Erkenntnis. Ich sitze da vor vielen Jahren, in den 90er Jahren, und denke mir, Herr, wäre gut, wenn wir hier jetzt in dieser Gemeindefrühphase, 94 war das, 94, 95, wenn wir da noch jemanden hätten, der so irgendwie mit uns am Strang zieht. Am besten jemand, der so eine Ausbildung hat wie meine Frau und ich. Vielleicht sogar amerikanischer Prägung. Und dann sitze ich also in meinem Büro seinerzeit. Das war woanders noch, in einem anderen Gebäude. Und plötzlich, wumms, kommt die Erkenntnis in mich. Der Missionar so und so aus Amerika, der ist bereit. Der würde kommen. Und irgendwann wirklich? Gut, ich schleppe das dann 2 Stunden mit mir herum, diesen starken Eindruck, bis ich mir denke, ach, ich muss den jetzt anrufen. Dann rufe ich den also an und er sagt, ja, es ist ja interessant, was du sagst. Du lädst mich hier ein, bei dir mitzumachen. Rat mal, was meine Frau und ich gerade machen. Wir sitzen hier in unserem Wohnzimmer und fragen uns, wie es weitergehen soll. Ja, und die kamen dann und waren dann ein Jahr lang also sehr, sehr hilfreich. Wir konnten gut uns unterhalten. Ja. Und seine Frau war auch schwanger, meine Frau war schwanger, die haben dann Sachen zum Bereden gehabt, zum Austausch. Also das war nicht nur gut für die Gemeinde, sondern auch für uns privat und so. Und der Witz ist der, wir haben für diese Missionarsfamilie, die ganze Gemeinde, ein Haus hergerichtet. Nach einer Zeit sind diese Missionare wieder weitergezogen und dann haben wir das Haus übernommen. Weil die Vermieter uns gemocht haben, haben wir das also übernommen. Wir haben also unser eigenes Haus quasi seinerzeit da erneuert, ja. Renoviert, wie der Herr es immer macht, ganz witzig. Amen. Anderes Wort der Erkenntnis. Ich stehe in der Heilungsreihe und bete für Leute. Ein Mann sagt zu mir, ja, ich habe Krebsbeschwerden hier und da. Und plötzlich, wumms, fällt es in mein Herz hinein, das hat was mit seinem Alkoholkonsum zu tun. Der säuft, das ist das Problem. Ich sage ihm, das hört auf, der soll aufhören und dann wird es aufhören. Und du, es ist jetzt nicht angenehm, zu jemandem zu sagen, du säufst, hör auf. Ernsthaft. Ich stand da und habe mir gedacht, Dann habe ich gemeint, also pass auf, Alkohol, ich merke Alkohol. Und er sagt, ja, es stimmt, hat mein Arzt auch gesagt, ich sauf. Das ist mein Problem und daran liegt's. Ich habe gesagt, ja, ganz genau, der Geist Gottes sagt zu mir, du säufst, hör auf damit. Ja, gut, und das, mit dem Mutz dann gut. Solche Sachen passieren, ihr Lieben. Na, man muss offen sein dafür. Und wie kann man sich dafür öffnen? Lass mir zum Abschluss das sagen. Ich muss noch ein paar weitere Verse lesen. Es geht schnell, pass auf. Ihr merkt es dann selber. Und zwar in 1. Korinther Kapitel 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Was sollst du besonders aber? Weissagen sollst du besonders aber. Wir gehen jetzt zu Kapitel 14, Vers 39. Da heißt es, Brüder, eifert danach zu weissagen. Das hat man doch gerade gelesen. In Kapitel 14, Vers 1. Eifer danach zu weissagen. Und hier wiederholt er das noch einmal. Also, wenn der Herr das wiederholt zweimal, dann meint er das ernst. Amen. Brüder, Eifer danach zu weissagen. Was ist Weissagung noch einmal? Reden zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Und hindert das Reden in Sprachen nicht, alles geschehe anständig und in Ordnung. Also hindert das Reden in Sprachen nicht. Im Gegenteil, Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet und zwar so viel wie möglich. Aber mir geht es jetzt um die Weissagung. Pass auf, Vorschlag zur Güte. So kannst du dich warm laufen für den Einsatz der Geistesgaben, für inspirierte Weissagung. Dadurch, dass du nicht über andere anfängst zu weissagen zunächst einmal, sondern über dich selber weissagst. Das kam mir gestern beim Rasenmähen. Ja, gestern war es schön trocken und da kannst du also, mein Grundstück ist jetzt nicht unbedingt kleines, ja, und bucklig ist und alles, da kannst du also schön schnell mähen. Und ich schwitzte also und mach und tu bei 33 Grad, Grad schön war es, ne, und ich schlepp das Ding rum und plötzlich fange ich an, über mich selber zu weissagen. Heule, der Herr ist mit dir, er führt dich im Triumphzug umher. Das kam aus mir raus, einfach so. Er leitet dich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Du wirst nicht in irgendwelche komischen Sachen abdriften, weil er dafür sorgt. Jawohl, siehe, das sagt der Herr zu dir. Größer ist der Problemlöser in dir als das Problem, das in der Welt herumtigert. Fürchte dich nicht, sondern freue dich. Gott ist mit dir. Und ja, hey, ist gut. Ich habe gleich doppelt so schnell Rasen gemäht. Ich war in Rekordzeit fertig. Meine Frau wird es euch bestätigen. Ne? Amen. Sie kam dann mit einer Wasserflasche raus. Ich habe sie glücklich angenommen natürlich. Also war schon gut. Aber das kannst du machen. Mach das ruhig mal. Bevor du zu anderen hingehst und sagst, ich habe ein Wort für dich, weissage über dich selber. Und sieh, wie das passiert. Sieh, wie das eintrifft. Dann gewöhnst du dir nämlich diesen Geist der Weissagung an. Diesen positiven Geist des Glaubens. Denn du wirst über dich nichts Schlechtes weissagen, sondern gute Sachen. Amen. Und das brauchst du. Du brauchst diesen Geist der Weisung, diesen Geist aus Gott, diesen guten Geist des Glaubens, den Heiligen Geist. Dem räumst du Bahn, dadurch, dass du über dich selber weissagst. Wenn du zu jemandem anderem hingehst und sagst, ich habe ein Wort für dich, dann schaut dich der vielleicht an, wie eine Kuh auf ein neues Scheunentor schaut. Ja, was ist jetzt das? Denn die kennen dich nicht. Die wissen nicht, dass du ein profilierter Prophet bist, der schon viel geweissagt hat und es ist alles passiert. Die denken, du bist halt jemand, der, keine Ahnung, sich wichtig machen will, vielleicht tatsächlich was hat. So weissage über dich selber. Und dann schau nach. Wenn es anfängt zu passieren, was du geweissagt hast, dann kannst du loslegen und über andere weissagen. Dann hören die das nämlich auf auch und dann nehmen die das an. Dann, wenn du etwas weissagst und es passiert, dann akzeptieren Leute das. Und ich sage da mal eins, man kriegt da ein Sensorium dafür. Man merkt, wenn jemand im Geist redet. Amen, aber da gibt es noch viel zu sagen und mir ist jetzt die Zeit davon gelaufen. Macht nichts. Halleluja. Lass uns mal die Augen zumachen. Herr, wir stehen hier vor dir. Du bist unser Herr. Wir haben dich in unser Leben eingeladen. Wir sind deine Kinder. Vater, wir bitten dich jetzt, dass du unseren Sinn und unser Herz öffnest für die Geistesgaben. Dass wir in Problemsituationen, Herr, von dir empfangen. Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Wunderwirkungen, besonderen Glauben, Vater, wie wir es brauchen. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, streck deine Hand aus und leg sie auf uns, Herr, und erfüll uns mit diesen Gaben und lass ihre Wirksamkeit blühen, Vater, in unserem Leben. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Und falls du zugehört hast und noch kein Christ bist, aber Christ werden möchtest, auch die Kraft des Geistes Gottes in deinem Leben haben möchtest, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Bitte einfach mit. Nimm Jesus als deinen Herrn an. Wir beten alle miteinander. Sag mal mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. Erfülle mich mit deinem Geist. Gib mir neues Leben. Und setz deine Gaben durch mich frei. Amen. Halleluja. Gottes Segen.